Total Sozial, der Podcast mit Hanna Wastelhuber. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Bald finden wieder die internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Von 17. bis 30. März gibt es in München viele verschiedene Veranstaltungen, Diskussionen und Workshops, alle zum Thema Rassismus. Wir schauen uns deshalb vorher schon mal an, was steht auf dem Programm, warum ist die Veranstaltung gerade jetzt so wichtig und nochmal größer gedacht, wie tief ist Rassismus eigentlich in unserer Gesellschaft, in Institutionen und in uns persönlich verankert. Dazu habe ich drei Gäste zu mir ins Studio eingeladen, die alle in unterschiedlichen Bereichen mit dem Thema zu tun haben. Ich bin Hanna Wastelhuber und freue mich, dass Sie zu dieser neuen Folge von Total Sozial eingeschaltet haben. Klären wir doch erstmal, wer hier eigentlich alles im Radiostudio sitzt. Das ist zum einen Florence Chauffin. Sie arbeitet im erzbischöflichen Ordinariat in der Abteilung Flucht, Asyl, Migration und Integration, kurz FAMI. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, da zu sein.
Daneben sitzt Sophie Engel vom Katholischen Bildungswerk München, die auch Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus organisiert.
Hallo.
Und noch eins weiter sitzt Dilberier Muscholl. Er ist als Sozialarbeiter bei der Caritas München tätig im Fachbereich Integration. Auch an Sie herzlich willkommen.
Ich grüße Sie. Dankeschön.
Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das nicht leicht ist, aber ich finde, es ist so wichtig und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass Sie da sind und sich die Zeit für das Interview nehmen. Würde ich mal meine erste Frage an Sie alle drei stellen, um das Feld abzustecken, in dem wir uns thematisch bewegen. Welche Themen sind in Ihrer Arbeit in Bezug auf Rassismus denn gerade wichtig? Welche Gedanken oder Erkenntnisse treiben Sie da gerade um?
Also ich glaube, in unserer Arbeit sind zwei Blöcke sozusagen. Es gibt den Rassismus, der zurzeit enorm steigt in der Gesellschaft, auch im Rahmen dieser Asyldebatte. Und dann gibt es aber einen anderen Rassismus, der unbewusst, der eher unsichtbar ist, der aber genauso wichtig ist, anzugehen.
Da kann ich gleich ergänzen. Wir bieten als Münchner Bildungswerk Erwachsenenbildungsveranstaltungen an und haben festgestellt, zum einen kommen die Menschen, die sich schlau machen wollen darüber, was denn eigentlich Alltagsrassismus ist, was hinter all diesem Wording steckt, in welche Fettnäpfchen man treten könnte. Aber wir haben auch viele Veranstaltungen, bei denen Menschen kommen, die selbst von Rassismus betroffen sind. Mhm. Und auch die wollen wir abholen und haben zum Teil spezielle Veranstaltungen, Empowerment für von Rassismus betroffene Ehrenamtliche zum Beispiel. Oder wir bestärken, die Menschen zusammenzukommen und gemeinsam über ihre Erfahrungen zu sprechen. Also das heißt auch, die eigenen Denkstrukturen zu überprüfen und die eigenen Vorurteile, um sich da weiterzuentwickeln. Und das Schöne ist, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die da sehr bereit sind und es wollen.
Herr Muscholl, welche Themen treiben Sie um?
Unterschiedlich. Wir haben Klienten, Klientinnen, die in ihrem Alltag Rassismus massiv erfahren und zu uns kommen in die Beratung. Und wir haben Fachkräfte, die mit diesen Klienten in der Beratung tätig sind. Für eine fachlich angemessene Beratung müssen wir uns auch mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Stichwort rassismuskritische Sozialarbeit, und da ist sehr viel im Moment.
Das zeigt auch schon, würde ich sagen, auf wie vielen verschiedenen Ebenen wir das Thema Rassismus betrachten können, wie tief verankert das auch ist. Auf Ihre verschiedenen Erfahrungen gehen wir auf jeden Fall im Laufe der Sendung konkret ein. Jetzt würde ich aber auch nochmal ganz grundlegend die Frage stellen, was ist überhaupt Rassismus?
Ganz kurz zusammengefasst könnte man sagen, Rassismus ist die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Das heißt, da steckt auch eine Haltung dahinter, dass jemand anderes weniger wert sein muss. Ansonsten funktioniert Rassismus nicht.
Eine Ergänzung dazu: Beim Rassismus geht es grundsätzlich um Nachteile, Benachteiligung, Ausschluss und Diskriminierung. Aber nicht nur das. Die andere Seite der Medaille besagt, dass Rassismus grundsätzlich eingesetzt wird, um die eigene Position, die eigene Privilegien dann aufzuwerten, während man dann die andere abwertet. Und insofern ist ein Rassismus eine Ideologie, eine soziale Praxis oder eine diskursive Praxis, die Menschen unterscheidet, aussortiert und dann auch sie auf- und abwertet und entsprechend auch Ausschlüsse ermöglicht.
Mhm. Ja. Und Und ein wichtiger Aspekt ist, die Menschen entscheiden sich nicht selbst zu einer Zugehörigkeit, sondern werden von außen so betitelt und haben wenig Chancen mitzugestalten. Und das macht auch oft ein Gefühl von Ohnmacht. Also Rassismus, das muss man echt sagen, tut einfach weh.
Ja, man kann sogar weiter sagen, also es macht wirklich krank.
Ja. Welche verschiedenen Formen von Rassismus lassen sich denn unterscheiden?
Auch hier gibt es sehr unterschiedliche Systematisierung. Ich finde hilfreich für mich so diese Unterscheidung Rassismus im Alltag, alltäglicher Rassismus. Und das andere ist auch Rassismus auf der Ebene der Institutionen und Strukturen in unserer Gesellschaft. Es gibt weitere Ausdifferenzierungen, kultureller Rassismus, schwarzer Rassismus, Antiziganismus, muslimischer Rassismus, Antisemitismus wird auch zum Teil aus dem Rassismus gezählt. Also je nachdem, wer welchen Punkt betonen oder fokussieren will, gibt es so Unterscheidungen.
Lassen Sie uns doch inhaltlich zuerst mal näher auf Alltagsrassismus eingehen. Wie äußert sich der?
Ein typisches Beispiel für Alltagsrassismus wäre, dass Menschen mit ihrer Herkunft beschrieben werden. Und die Gegenfrage könnte lauten, spielt es denn für die Story, die du mir da gerade erzählen willst, überhaupt eine Rolle? Mhm. Und ganz oft kommt die Antwort, nee, spielt eigentlich keine Rolle, aber ich meine, ich habe die Person schnell beschrieben. Und gefährlich wird's dann, zum Beispiel, wenn jemand was gemacht hat, was ich nicht gut finde und ich beschreibe die Person mit der Nationalität, dann kann sich das sehr schnell übertragen auf ein allgemeines Bild zu dieser Nationalität. Und den nächsten Menschen, den ich von dieser Nationalität treffe, dem schreibe ich dann wiederum eine schlechte Tat zu. Und das sind ganz kleine, versteckte Mechanismen, die da passieren, die wir uns aber bewusst werden müssen. Und da gilt auch meiner Meinung nach nicht die Ausrede, dass es so schön bequem ist, schnell jemanden über eine Nationalität oder eine Hautfarbe zu beschreiben, weil es gibt viel, viel mehr Kriterien, die man nutzen könnte. Aber man muss sich halt umgewöhnen.
Ja. Zum Alltag Rassismus. Ein Beispiel wäre in einem öffentlichen Verkehrsmittel, dass rassifizierte Menschen, denen man bestimmte Eigenschaften zuschreibt, häufiger kontrolliert werden, niemand sitzt zu denen, genau, oder wenn sie in einen Laden reinkommen, die werden auch verfolgt, als ob sie da etwas klauen würden. Das sind schon die alltäglichen Rassismen und die in der Häufigkeit können auch einen Schaden anrichten. Je nachdem, in welcher Verfassung sich die Person befindet, kann auch so diese kleine rassistische Diskriminierung sehr viel bewirken.
Es gibt natürlich auch die direkten Beschimpfungen, weil man so erkannt wird, dass man nicht dazugehört oder man nicht möchte, dass diese Person zu unserer Gesellschaft eigentlich gehört. Vielleicht, weil sie anders ist oder uns Angst macht oder wir sie nicht kennen.
Genau. Haben Sie da Erklärungen, warum das passiert? Also warum Menschen rassistisch sind?
Ich glaube, da steckt immer eine eigene Not dahinter. Also wenn ich jemanden abwerte, werte ich mich selbst damit auf. Und ich glaube, ein großer Punkt ist auch noch die Frage, wie fremdheitsfähig wir sind. Weil es geht weniger meiner Meinung nach darum, ob ich jetzt rassistisch gegenüber jemandem aufgrund der Nationalität oder der Religiosität oder der Hautfarbe bin, sondern da ist einfach was anders, als ich das von mir selbst in meinem eigenen Orientierungssystem gewohnt bin. Und diese Andersartigkeit macht mir vielleicht erstmal Angst, weil ich selber orientierungslos bin. Und da brauche ich Strategien, um wieder in die Sicherheit zu gelangen. Und je nach sozialer Kompetenz erlange ich die dann leichter oder ich regel das Ganze über Rassismus.
Ja. Ich glaube, es wird auch viel einfach übertragen. Also ich kann jetzt ein ganz anderes Beispiel nehmen. Ich bin Deutsch-Französin und als ich für mein Studium nach Frankreich gegangen bin, wurde ich öfters in der U-Bahn beschimpft, wenn ich Deutsch gesprochen habe. Weil da einfach ein Rassismus gegenüber Deutschland war. Na, die Deutschen waren nur die Nazis und die Bösen. Also ich glaube, viel wird auch einfach übertragen von den Eltern oder vom Schulsystem.
Das ist ja nicht zu verleugnen. Also wir sind alle in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen.
Ich wollte nur diese Unterscheidung zwischen Rassisten und rassistisch betonen. Rassisten haben ein abgeschlossenes Weltbild und ein Menschenbild. Und rassistische Äußerungen könnten auch unbeabsichtigt sein. Wir haben das auch in der Sozialisation mitbekommen von der Umwelt. Vielleicht, es erschreckt die Menschen, wenn sie da hören, dass ihre Äußerungen und Handlungen als rassistisch sozusagen gewertet werden, ja.
Weil Sie haben vorhin gesagt, also wir sind in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen. Ja. Ich glaube, die wenigsten Leute glauben das. Ich glaube, die meisten Leute denken, dass wir hier jetzt schon weit fortgeschritten sind. Auch in der Kirche zum Beispiel. Man denkt nicht, dass man rassistisch ist. Man denkt, man ist Vielfalt, man ist Diversität. Wir leben Demokratie, wir sind schon so weit. Also ich glaube nicht, dass wir uns als rassistische Gesellschaft sehen. Aber wir verhalten uns immer noch tatsächlich oft, haben wir noch diese Verhaltensmuster. Aber die sind gar nicht so leicht zu erkennen, muss ich sagen.
Mhm. Aber das heißt, wir sollten uns eigentlich als rassistische Gesellschaft sehen?
Wir sollten diese unbewussten rassistischen Verhaltensmuster unbedingt reflektieren. Mhm. Ja. Für uns und für die Menschen, die betroffen sind, aber auch für uns.
Absolut, das würde ich total bestärken. Also ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir uns schlecht fühlen, weil wir rassistisch sind, sondern dann ist immer die Frage, was kann ich Gutes tun und wie ehrlich kann ich mit mir selbst sein? Und das wäre der erste Schritt, mich selbst im Alltag zu beobachten und mich selbst zu checken, wann ich es denn aus Versehen tue, um dann das nicht mehr weiterhin aus Versehen zu tun, um zu wissen, wenn ich da jemandem auf die Füße getreten bin, dann kann ich mich trotzdem entschuldigen, aber ich muss mich erstmal auf den Weg machen. Ja. Und ich glaube, das ist anstrengend und es ist auch schmerzhaft, sich zuzugestehen, dass man vielleicht weniger gut ist, als man gerne sein möchte. Ja, man hat selbst vielleicht so ein tolles Bild, ich auch von mir als Sozialpädagogin und mache politische Gesellschaftsbildung und so weiter. Und trotzdem ertappe ich mich immer wieder dabei, dass auch Begrifflichkeiten in mir geprägt sind, die rausrutschen oder Gedanken, wenn ich Menschen sehe. Da finde ich es wichtig, auch ein Stück weit liebevoll mit sich selbst zu sein und zu sagen, ah, okay, da ist er wieder. Aber entscheidend ist, was mache ich jetzt draus?
Und ich denke, wir müssen davon reden. Also mir ist es vor kurzem wieder passiert, vielleicht kann ich dieses Beispiel jetzt einfach bringen, dass ich bei einer Veranstaltung war, wo viele Muslime waren und auch viele muslimische Frauen mit und ohne Kopftuch und so weiter. Und dann kam eine Dame mit wirklich sehr engem Kopftuch nach vorne und hat eine wissenschaftliche Studie vorgestellt. Super interessant, sehr perfekt. Und ich habe mich ertappt, wo ich gesagt habe, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich erzähle das jetzt überall rum. Einfach, damit man davon spricht. Also, dass man es erstmal selbst feststellt für sich, ist schon ein Schritt. Und dann das nicht wegzuschweigen, sondern darüber zu sprechen.
Sie haben ja auch eingangs gesagt, dass Sie das in Ihrer Arbeit beschäftigt, dieses Thema, wie viel wir auch unterbewusst rassistische Vorurteile in uns haben und dementsprechend denken, wozu ja dieses Beispiel sehr gut passt. Wo genau bemerken Sie das denn und wie bekommt man Menschen dazu, sich selbst zu reflektieren?
Wir haben verschiedene Schwerpunkte, aber ein Schwerpunkt zurzeit ist wirklich zu reflektieren, wie Kirche eigentlich zum Thema Rassismus steht. Man kann nicht sagen, Kirche ist rassistisch und trotzdem gibt es eben diese rassistische Verhaltensmuster. Und ja, wie bringt man die Leute das überhaupt wahrzunehmen, weil die meisten Leute denken von sich nicht, dass sie rassistisch sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Workshop organisieren, dann gehen die Leute nicht hin, weil sie sich nicht betroffen fühlen. Also es ist schon eine große und langsame Arbeit, die da stattfinden muss, weil das Bewusstsein nicht da ist für dieses Unbewusste.
Ja, das ist ja auch was Unangenehmes, sich selber zuzugestehen, ich kann mich auch so verhalten, dass andere Menschen sich dadurch unwohl fühlen. Wie kann man da einen positiven Zugang dazu schaffen? Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht?
Also wir sind wirklich am Anfang und der erste Anfang ist überhaupt, dass schon Angebote, also Fortbildungsangebote gemacht werden. Das finde ich hat schon damit zu tun, dass das Bewusstsein dafür da ist. Wie bekommt man dann die Teilnehmerinnen oder die Mitarbeiter dazu, dass es einfach viel darüber sprechen? In jedem Netzwerktreffen immer wieder das Thema auf dem Tisch und zu sagen, schaut mal, ich arbeite jetzt schon seit so vielen Jahren in dem Bereich. Ich bin eigentlich in einem Umfeld aufgewachsen mit vielen Kulturen, vielen Sprachen. Und es steckt so tief drin, es passiert mir immer wieder. Und das ist nicht schlimm, aber lasst uns darüber reden und versuchen, dem entgegenzuwirken, Stück für Stück.
Also auch mit dem Beispiel, das Sie vorher genannt haben, sich hinzustellen und zu sagen, ja, auch mir passiert es, dass ich rassistische Vorurteile habe. Fällt Ihnen beiden, also haben Sie Antworten auf die Frage, wie kann ich meinen eigenen Rassismus dekonstruieren oder wie bringt man Menschen dazu, sich mit dieser unangenehmen Realität auseinanderzusetzen?
Bei uns ist es jetzt am konkretesten, weil wir direkt dazu Bildungsveranstaltungen anbieten. Also sei es durch Vorträge für die, die sich ganz am Anfang auf den Weg machen oder vertiefteres Wissen dazu haben möchten, aber vor allem auch durch Workshops, die natürlich persönlichkeitsentwickelnd angelegt sind. Wir haben auch längere Formate und mit denen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben seit letztem Jahr eine Qualifizierungsreihe für Diversity-Botschafterinnen. Da sprechen wir natürlich sehr viel über Rassismus, über Fremdheitsfähigkeit und haben das auch so aufgebaut, wirklich mit Reflexionstreffen, wo es nur darum geht, sich gegenseitig zu erzählen, welche Erfahrungen man gemacht hat und wie es einem dabei ging. Und ich muss sagen, es ist sehr gut angenommen worden und das bestärkt mich. Bei all dieser gesellschaftlichen Entwicklung bestärkt mich das so sehr zu sehen, wie viele Menschen auf dem Weg sind und das wollen und sich dem auch aussetzen. Und ich finde es wahnsinnig mutig, auch von Menschen, die selber Rassismuserfahrungen gemacht haben und Menschen, die im Sinne des Critical Whiteness sich selbst auch nochmal in Frage stellen wollen, zusammen in einem Workshop über ihre Erfahrungen zu sprechen. Ich glaube, was Wertvolleres gibt es gar nicht, um da persönlich voranzukommen.
Genau. Die allgemeine gesellschaftliche Anerkennung des Problems ist sehr, sehr wichtig. Ich habe den Eindruck, bin seit 2016 mit diesem Thema unterwegs bei uns im Fachbereich, hat sich sehr viel getan. Rassismus wird als gesellschaftliches Problem anerkannt. Wie man Menschen dazu bringen kann, sich mit den eigenen rassistischen Vorurteilen auseinanderzusetzen, das ist sehr schwierig. Daher redet man auch im diskursiven Rassismus auch von Privileg. Also weißgelesene Menschen haben das Privileg, sich damit auseinanderzusetzen oder nicht.
Ja.
Und die Menschen, die aber Rassismus erfahren, haben diese Option nicht. Aber ich höre sehr, sehr gerne, wenn Menschen von sich aus sich mit diesem Thema auseinandersetzen und aber das auch strukturiert auch von einer Institution solche Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung gibt, finde ich sehr stark.
Und da muss man wirklich sagen, die Veranstaltungen sind gefördert von der Landeshauptstadt München und von der Erzdiözese. Das heißt, es ist von allen Seiten gewollt, dass es diese Angebote gibt. Und das zu einer Normalität werden zu lassen, dass das halt einfach ein Thema ist und dann packen wir es an.
Ich denke auch Veranstaltungen, die eine breite Öffentlichkeit ansprechen, wie jetzt zum Beispiel die Internationalen Wochen gegen Rassismus, passen da gut rein. Lassen Sie uns doch gerne da nochmal konkret drauf schauen. Die finden um den Internationalen Tag gegen Rassismus herum statt, der ist am 21. März. Und das Motto dieses Jahr ist Menschenwürde schützen. Frau Engel, mit dem Katholischen Bildungswerk München sind Sie auch mit einigen Veranstaltungen beteiligt. Warum machen Sie das denn?
Also die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind eine ganz wunderbare Gelegenheit, Sichtbarkeit zu schaffen für die Themen und vor allem auch die Fülle, die es in München gibt an Institutionen, an Angeboten, sei es, wenn man sich engagieren möchte, sei es, wenn man sich informieren möchte, sei es, wenn man Unterstützung braucht und das wird da sichtbar.
Was konkret organisieren Sie denn an Programmpunkten?
Also ein Klassiker, den wir jedes Jahr dabei haben, ist mindestens ein Workshop zum Thema, wie gehe ich mit Stammtischparolen um. In dem Fall haben wir jetzt unseren Abend Streitet euch mit dabei. Der ist für alle gedacht, die nach guten Reaktionsmöglichkeiten suchen und sich da gegenseitig auch bestärken wollen. Dann haben wir was zum Thema antiasiatischer Rassismus, weil wir glauben, da wird noch ganz wenig drüber gesprochen. Wir haben BNLA, also für alle, die sich selbst weiß lesen, aber solidarisch sein möchten. Wir haben rassismuskritische Arbeit mit Mädchen, zusammen auch mit Juno und Amina. Also wir haben bei all diesen Veranstaltungen viele, viele tolle Kooperationspartnerinnen auch. Und die ist gut organisiert, die Internationale Woche gegen Rassismus. Und da kann man allein mit der Ausschreibung viele Themen auch sichtbar machen.
Haben Sie da auch inhaltlich ein paar Punkte, die Sie den TeilnehmerInnen von Ihren Workshops mitgeben?
Es ist immer angelegt, dass wir Experten haben, die sich zu den Themen auskennen und da erstmal Einblicke geben und dass es aber auch Übungsphasen gibt, um eben genau diesen Aspekt der Selbstreflexion und Auseinandersetzung zu fördern. Es ist uns wichtig, dass es einen Raum geben darf, um auch vielleicht mal ehrlich Dinge auszusprechen, wie die Florence vorhin, zu sagen, da stolper ich drüber, das möchte ich gerne anders machen und möglichst mutig und bestärkt rauszugehen aus den Veranstaltungen. Das ist uns wichtig, dass man eine Idee hat, was man tun kann. Oder wie kann ich im nächsten Gespräch nicht verstummen, weil ich mir denke, oh mein Gott, das war jetzt wirklich eine schlimme Aussage, die da der Onkel Fritz am Kaffeetisch getätigt hat und ich will jetzt nicht die Geburtstagsfeier sprengen, aber so stehen lassen will ich es auch nicht und darum geht es auch ganz oft.
Sie waren ja auch in den vergangenen Jahren schon bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus dabei. Die gesellschaftliche Stimmung hat sich ja schon verändert, auch im letzten Jahr. Migration hat im Wahlkampf alle anderen Themen überschattet. Politisch extreme Rechte, rassistische Haltung erfahren immer mehr Zuspruch auch. Gleichzeitig gab es total große Demos gegen solche Haltungen. Genau, aber auch von immer mehr migrantischen und nicht weißen Personen hört man, dass sie sich unsicher fühlen in Deutschland. Wie blicken Sie jetzt auch im Vergleich zu früher auf die internationalen Wochen gegen Rassismus, die jetzt dann stattfinden?
Also es ist tatsächlich auch aus den Erzählungen der Menschen, die in die Workshops kommen, welche Praxisbeispiele die sozusagen und Erfahrungen, die sie dort teilen, wirklich sichtbar. Da gibt es eine Diskursverschiebung. Also was 2017 noch ein totaler Aufschrei war, was da gesagt worden ist und alle waren entsetzt, fühlt sich jetzt schon gar nicht mehr so schlimm an, weil man schon so oft gehört hat. Und das ist ein Moment, wo ich finde, da müssen wir alle hellhörig werden und schauen, dass wir den Diskurs wieder in eine andere Richtung schieben. Aber noch eine zweite und wie ich finde, sehr schöne Entwicklung ist, dass immer mehr mutige Menschen auch in die Workshops kommen und ehrlich von sich erzählen, dass sie scheinbar Sachen sagen, die jemanden verletzen, aber das wollen sie gar nicht. Aber sie wissen jetzt auch gar nicht genau, was darf man denn jetzt noch sagen und was nicht. Und die haben sich auf den Weg gemacht und sind gekommen. Und die gab es noch nicht in der Anzahl.
Jetzt nochmal eine Frage in die Runde. Was kann auch in so einer aktuellen gesellschaftlichen Stimmung so eine große Veranstaltung wie die Wochen gegen Rassismus denn leisten?
Ja, das Thema grundsätzlich nicht verschwiegen wird, das Thema präsent wird gesellschaftlich, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde es dann auch eine sehr gute Plattform, auch sich zu vernetzen mit Gleichgesinnten. Genau, im Großen und Ganzen ist eine sehr, sehr wichtige Woche.
Vernetzung finde ich einen total wichtigen Punkt, weil es ja auch, das ist ja total gut in so einer Situation auch das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein. Frau Schofar, da haben wir auch im Vorhinein drüber gesprochen. Sie haben gesagt, das erleben Sie auch in Ihrer Arbeit, dieses Bedürfnis, sich nicht alleine zu fühlen und dem was entgegensetzen zu können.
Es gibt viele Leute, die in dem Bereich arbeiten, hauptamtlich und ehrenamtlich. Und es ist wahrlich nicht so einfach zurzeit, weil viele Menschen anfangen zu zweifeln. Stimmt das vielleicht, was in den Medien gesagt habt, liebe ich vielleicht doch falsch? München ist da auch nochmal ein bisschen ein privilegierter Ort. Aber auf dem Land oder in den kleineren Städten im Gebiet der Erzdiözese, da sind wirklich Anfeindungen. Und zumindest muss man sich rechtfertigen, warum man noch in diesem Bereich überhaupt arbeiten will. Und da sind die Botschaften der Hauptkirche, also sei es jetzt vom Papst, wenn man von ganz oben anfängt, die Botschaften vom Papst sind sehr deutlich. Also er setzt sich immer wieder ein für Geflüchtete, für Migranten, für Menschlichkeit. Man lässt keine Menschen im Mittelmeer ertrinken und so, also immer wieder. Aber auch auf Niveau der Deutschen Bischofskonferenz. Wir haben ja den Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen, der Erzbischof Dr. Hese, verlangt immer wieder mehr Sachlichkeit in der Debatte. Und Kardinal Marx ist natürlich da auch, der immer wieder für eine offene Gesellschaft plädiert und auch immer wieder sagt, naja, Migration ist auch eine Bereicherung und nicht nur eine Bedrohung und eine Gefahr. Also da sind sehr deutliche Botschaften. Was wir halt merken, es kommt oft nicht an bis in die Fläche. Also die Medien greifen tatsächlich die Botschaften von der Kirche zu wenig auf. Und da versuchen wir zumindest, das weiterzugeben, damit die Ehrenamtlichen und aber auch die Hauptamtlichen das Gefühl haben, es ist schon richtig, was sie da tun und nicht anfangen zu zweifeln und auch gestärkt werden eben, damit sie weitermachen.
Also die christliche Haltung kann in dieser Debatte den Rassismen was entgegenstellen. Wollen Sie die nochmal runterbrechen? Also kurz zusammengefasst, Welche Argumente aus christlicher Perspektive geben Sie da mit?
Das Hauptargument ist, dass man sich immer wieder verdeutlichen muss, dass wir von Menschen reden und dass der Mensch im Mittelpunkt ist und dass jeder einen Grund hat, warum er geflüchtet ist. Und dass man das niemals vergessen darf. Und dann natürlich kann man über Politik auch uneinig sein, aber es gilt immer wieder daran zu erinnern, die Menschlichkeit einfach nicht zu verlieren in unserer Gesellschaft. Ja. Und da ist tatsächlich die Kirche, muss ich sagen, fast eine der einzigen zurzeit, die da noch appellieren. Also es gibt wenige mittlerweile, die dem Abschiebediskurs Mainstream nicht mehr widersprechen.
Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Argumente nochmal hervorzuheben in dieser Debatte. Herr Muscholl, schauen wir doch nochmal genauer auf Ihre Arbeit und den anderen Aspekt, den Sie eingangs noch erwähnt haben, institutioneller Rassismus nämlich. Sie sind bei der Caritas München vor allem zuständig für die Ausbildung von den pädagogischen Assistenten. Das sind Personen, die dann in Asylunterkünften eingesetzt werden. Das ist so Ihre Hauptaufgabe. Sie haben aber auch ein Thema, das Sie als Herzensthema bezeichnen, das Sie wirklich intensiv beschäftigt, nämlich rassismuskritische soziale Arbeit.
Ja.
Warum ist es wichtig, sich mit Rassismus in der sozialen Arbeit auseinanderzusetzen?
Unsere Klienten, Klientinnen sind davon betroffen, von Rassismus, von institutionellen Rassismus, von strukturellen Rassismus und vom alltäglichen Rassismus. Wir müssen sie angemessen auffangen. Um das zu machen, brauchen wir eine rassismuskritische Haltung, rassismuskritische Strategien. Das muss dann einfach aufgebaut werden. Das fängt auch mit der Sensibilisierung. Dann haben wir auch Schulungen für Berater, Beraterinnen, damit sie eine Haltung entwickeln können. Letztendlich, Rassismus ist ein strukturelles Problem. Es muss strukturell angegangen werden. Also von der Organisationsentwicklung bis Mitarbeiterausbildung oder in den Leitbildern einer Organisation kann sich sowas dann auch als Haltung nach außen zeigen. Rassismuskritische Arbeit ist auf Langzeit angelegt. Es geht nicht heute auf morgen, sondern das muss kontinuierlich gemacht werden.
Ja, was würden Sie sagen, an welchem Punkt stehen wir da gerade?
Ganz am Anfang, grundsätzlich hier in München. Wir sind sehr dankbar in unserem Verband, dass wir die Möglichkeit haben, das auch schon bei uns zu etablieren. Aber es ist noch nicht so wie jetzt zum Beispiel in Frankfurt oder in Nordrhein-Westfalen. Die sind ziemlich weit in ihrer rassismuskritischen sozialen Arbeit.
Ja. Also da ist auch noch Luft nach oben, was die Priorisierung des Themas angeht. Also wie viel Wichtigkeit man dem Thema zuschreibt.
Wie viel Anerkennung und Priorisierung auch diesem Thema entgegengebracht wird, ja.
Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht? Wie kann es gelingen, innerhalb von einer großen Institution, wie jetzt zum Beispiel der Caritas, aber auch anderen Institutionen, rassistische Strukturen aufzudecken und dann auch zu verändern?
Oh, das ist sehr schwierig. Da müssen auch sehr viele Akteure auf verschiedener Ebene grundsätzlich mitarbeiten. Es würde schon gelingen, wenn das auf sehr lange Zeit kontinuierlich auf dieses Ziel hingearbeitet wird. Nicht nur auf einem Bereich, sondern auf verschiedenen Ebenen. Wie gesagt, Schulungen, Kompetenzaufbau, das ist sehr wichtig, auch in regelmäßigen Abständen. Aufbau von Reflexionsräumen, Empowerment-Räumen, genau. Und was idealerweise natürlich gut wäre, wenn wir auch eine eigene Referentenstelle für sowas hätten. Eine Person, die sich dann ausschließlich mit dem Thema beschäftigt.
Haben Sie ein paar Beispiele, wie sich institutioneller Rassismus äußert, damit man sich da ein bisschen mehr drunter vorstellen kann?
Institutioneller Rassismus haben wir, wenn wir von Organisationen Praktiken oder Regeln oder Normen haben, die bestimmte Menschengruppe ausschließt. Wenn eine Dame, die bei uns als Klientin in der Unterkunft wohnt, Problem hat, ihr Kind in den Kindergarten zu bringen, obwohl das da schon vom Sprengelregel her alles so geregelt ist, dann haben wir dann einfach mit diesem Kindergarten einen institutionellen Rassismus. Aber ganz eng ist da institutioneller Rassismus mit strukturellem Rassismus verbunden. Institutioneller Rassismus ist ein spezielles so würde ich das auch unterscheiden, Teil der strukturellen Rassismus, der auch schon historisch gewachsen ist, sozial gewachsen ist, als selbstverständlich erachtet wird. Und es geht auch darum, wie wir auch Normen, was selbstverständlich ist, da dann so auffassen und festlegen. Was auch normabweichend wird, wird immer grundsätzlich abgelehnt. Und daher kommt auch dieser institutionelle Rassismus oder strukturelle Rassismus. Ja.
Warum ist es so wichtig, das zu verändern?
Dass die Menschen betroffen sind. Unsere Grundwerte, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Partizipation und alles wird unmöglich und es wird eingeschränkt. Also Rassismus verunmöglicht, kann man das sagen, oder schränkt ein, in Würde in einem demokratischen Gesellschaft zu leben, weil es ja grundsätzlich um diese Kernwerte geht.
Ja, also auch in allem, worüber wir jetzt eigentlich gesprochen haben, geht es auch um Demokratie und demokratisches Miteinander.
Auch noch ein wichtiger Grund ist, dass wir von Haus aus, von unserem Professionsverständnis her, ein Menschenrechtsprofession sind.
Wie in der sozialen Arbeit?
In der sozialen Arbeit, dass wir auch schon vom Beruf aus dieses Mandat haben, uns auch schon gegen Diskriminierung zu engagieren und Menschen mit von Rassismus betroffen zu betreuen.
Und ich finde, jeder hat eine Verantwortung. Also wenn man sich überlegt, was heißt Demokratie und was heißt Demokratiebildung, für mich heißt es auch, mir ist meine eigene Verantwortung und meine Möglichkeiten, die ich habe, dass mir das bewusst ist und dass ich meine Möglichkeiten auch dahingehend auslebe, anderen Menschen auch etwas zu ermöglichen, die nicht privilegiert für das ein oder andere Thema einen ganz leichten Zugang haben.
Ja. Und einfach, man kann vielleicht sagen, dass Rassismus ist Ausgrenzung und jede Ausgrenzung kann auch tendenziell gefährlich werden.
Ja. Es geht da grundsätzlich nicht nur einfach, die Leute als rassistisch abzustempeln und irgendwen zur Schuld zuzuweisen, sondern auch Präventionsmöglichkeiten zu zeigen und auch die Auswirkungen vom Rassismus und die Opfer von Rassismus menschenwürdig dann zu behandeln und zu begegnen, sie auch zu begleiten. Lösungsmöglichkeiten zu zeigen für eine gerechtere, inklusivere Gesellschaft.
Herr Muschol, bei Ihnen lässt sich jetzt auch nochmal der Kreis zu den internationalen Wochen gegen Rassismus schließen, weil Sie sind auch an einer Veranstaltung beteiligt.
Ja.
Das ist nämlich ein Gespräch zu einer Ausstellung im Museum 5 Kontinente. Wollen Sie mal erklären, worum geht's da genau?
Das nennt sich Trialogführung durch die Sonderausstellung Der Kolonialismus in den Dingen. In dieser Sonderausstellung geht es darum, wie wir uns auch mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Es werden Kunst- und Kulturgüter gezeigt, die während der Kolonialzeit nach München gelangt sind. Und was mich besonders beeindruckt und auch motiviert hat, mitzumachen, es geht nicht darum, die zu zeigen. Und da haben die primitive Leute dort sowas gemacht, sondern man setzt sich wirklich aktiv über die Herkunft dieser Kunstdinge oder Kulturgüter. Ja, es bietet uns die Möglichkeit, uns mit dem kolonialen Narrativ, wie das uns auch schon als Gesellschaft geprägt hat, konkret anhand von greifbaren Dingen dann auseinanderzusetzen. Und wir haben dann am Anfang dann gesagt, also diese ganzen Menschenbilder, die einen abwerten und die anderen aufwerten, aus dieser Zeit kommen.
Also auch eine Veranstaltung, wo sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt. Das waren jetzt wirklich viele Themen, Aspekte, die wir aufgegriffen haben. Wir haben über Demokratie, über persönliches Verhalten, über Arbeitgeber, auch über Museen, über Kolonialismus, über Selbstreflexion gesprochen. Überall da spielt Rassismus eine Rolle. Was sind Ihre Gedanken jetzt nach diesem Gespräch?
Wir sind froh, dass wir dabei sind mit dieser Veranstaltung. Und ich hoffe, dass trotz der momentanen gesellschaftlichen Situation die Veranstaltungen gut besucht werden und dass man das Thema weiterhin hochhält und ernst nimmt und die Erkenntnisse daraus auch im alltäglichen Leben sozusagen umsetzt.
Also ich erhoffe mir, dass solche Veranstaltungen dazu beitragen, dass tatsächlich die Vielfalt, die in unserer Gesellschaft da ist, nicht mehr Angst macht, sondern dass sie als was Positives gewertet wird.
Ja, ich erhoffe mir, dass es einfach weitergeht. dass wir nie aufhören, über dieses Thema zu sprechen, es sichtbar zu machen und gemeinsam da immer weiter wachsen.
Ich glaube, das sind gute Schlussworte für diese Folge anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen drei für Ihre Zeit und für Ihre Offenheit.
Sehr gerne.
Schauen Sie sich das Programm der Internationalen Wochen gegen Rassismus an. Von 17. bis 30. März gibt es zahlreiche Veranstaltungen in München zu dem so wichtigen Thema Rassismus, das uns doch alle was angeht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.